Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 108, Kausar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kawthar. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
صدق الله العلي العظيم.
Zunächst eine kleine Information. Die Kommentatoren sind der Auffassung, dass die Götzendiener Mekkas, Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, nachdem auch dessen letzter Sohn bereits im Kindesalter gestorben war, ihn als nachkommenslos verhöhnten, als jemanden, dessen Geschlecht sich nicht fortsetzen werde. Doch Gott offenbarte ihm, dass ihm Kausar gegeben werde, eine Fülle des Guten an reichem Segen. Das in der Sure erscheinende Wort Abtar, nachkommenslos, ist Hinweis darauf, dass diese Fülle an Gutem und Segen durch die Kinder und Kindeskinder Fatimas, Salamullah alaiha, die Tochter des Propheten, durch Kausar hervorgehen wird. Seine Nachkommenschaft, die sich bis ans Ende der Zeiten fortsetzen wird und reich an Segen ist, bis ins Paradies hinein. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wahrlich, wir haben dir, Prophet, Kausar, das heißt eine Fülle an Gutem gegeben. So bete zu deinem Herrn und opfere. Fürwahr, es ist dein Feind, der ohne Nachkommenschaft ist.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie weitere Nachrichten, Interviews und diverse Programme können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 30. August 2021, gleich dem 8. Shahriwar 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich wie gewöhnlich mit den Nachrichten, anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel Anhaltende Grenzspannungen zwischen der Republik Aserbaidschan und Armenien. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik, Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister besucht Syrien und trifft Präsident Assad. Teheran warnt USA davor, iranische Treibstofflieferungen in den Libanon zu blockieren. Neue Haltung des israelischen Regimes zum internationalen Atomabkommen mit Iran. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister besucht Syrien und trifft Präsident Assad. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian ist am Sonntag in Damaskus eingetroffen. Er setzte sich unter anderem mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zusammen und besprach mit ihm die von beiden Seiten ergriffenen Maßnahmen zur Verbesserung der bilateralen Zusammenarbeit mit dem Ziel, ein höheres Maß an Partnerschaft in Wirtschaft und Handel zu erreichen. Bei dem Treffen bekräftigte Assad, dass die anhaltende Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern positive Ergebnisse im Hinblick auf den Schutz der Interessen der beiden Völker, vor allem im Kampfe gegen den Terrorismus, habe. Abdollahian informierte Assad über die Ergebnisse der Kooperations- und Partnerschaftskonferenz in Bagdad. Er versicherte, dass Iran Syrien weiterhin bei der Bekämpfung aller Formen des Terrors unterstützen werde, vor allem des Wirtschaftsterrors. Der iranische Spitzenpolitiker hielt auch ein separates Treffen mit seinem syrischen Amtskollegen Faisal al-Miqdad ab. Sie diskutierten regionale und internationale Entwicklungen und sagten, dass ausländische Präsenz in der Region keine Sicherheit und Stabilität bringe. Der iranische Außenminister erklärte, dass Blut von Iranern und Syrern, das auf dem Schlachtfeld des Kampfes gegen den Terrorismus in Syrien vergossen wurde, eine Garantie für die Fortsetzung der strategischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern sei. Miqdad seinerseits betonte die Bedeutung der Standhaftigkeit angesichts aller westlichen Verschwörungen und des Drucks, um den Sieg zu erringen. Abdollahian beendete seine Treffen mit Gesprächen mit den Führern der in Syrien ansässigen palästinensischen Fraktionen, um die Unterstützung Irans für die Palästinenser in ihrem Kampf für ihre legitimen Rechte zu erneuern. Teheran warnt USA davor, iranische Treibstofflieferungen in den Libanon zu blockieren. Die USA haben nicht das Recht, den legitimen Handel Irans mit anderen Ländern zu blockieren, sagte der Sprecher des Außenministeriums Said Khatibzadeh und bezog sich auf iranische Treibstofflieferungen in den Libanon, das inmitten der amerikanischen Sanktionen unter anhaltenden Krisen leidet. Die USA sind nicht berechtigt, den legitimen Handel zu blockieren. Wir nehmen die Ausübung unserer Souveränität sehr ernst und jeder sollte wissen, dass der legitime Handel in diesem Bereich eines der Grundprinzipien des Völkerrechts ist, sagte Khatibzadeh am Montag während einer virtuellen Pressekonferenz. Weder die USA noch irgendein anderes Land steht über dem Gesetz, um den legitimen Handel zwischen Iran und dem Libanon zu stoppen, wiederholte er und fügte hinzu, dass der Verkauf eine Entscheidung der iranischen Regierung sei. Mit Verweis auf Pläne, den Libanon mit Treibstoff aus anderen Ländern zu versorgen, sagte der iranische Sprecher, dass andere Produzenten nicht zögern sollten, wenn sie das Leiden der libanesischen Bevölkerung lindern könnten. Kraftstoffknappheit hatte Fabriken und Unternehmen im ganzen Libanon in Mitleidenschaft gezogen und drohte, den Transport und andere wichtige Sektoren in dem arabischen Land zu stoppen, das bereits mit seiner schlimmsten Wirtschaftskrise zu kämpfen hat. Der Plan, iranischen Treibstoff in den Libanon zu liefern, gilt als Wendepunkt bei der Durchbrechung der US-Sanktionen, die gegen beide Länder gerichtet waren. Khatibzadeh sagte, dass die Libanesen ein wohlhabendes Volk seien und keine Spenden von anderen benötigen. Er fügte hinzu, einige Länder sollten aufhören, die Probleme zu politisieren und dem libanesischen Volk erlauben, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Neue Haltung des israelischen Regimes zum internationalen Atomabkommen mit Iran. Der Ministerpräsident des zionistisch-israelischen Regimes Naftali Bennett hat bei seinem jüngsten Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Washington behauptet, er werde sich dem Atomabkommen mit Iran, JCPOA, nicht offen widersetzen. Zwar sei er gegen die Rückkehr der USA zum Atomabkommen mit Iran, jedoch werde er die Haltung seines Vorgängers Benjamin Netanyahu, dieses Abkommen abzulehnen und offen zu bekämpfen, nicht fortsetzen, so Bennett. Vor seiner Abreise aus Washington wiederholte der israelische Ministerpräsident seine haltlosen Behauptungen über das iranische Atomprogramm und erklärte, dass sich der US-Präsident und Israel über die Vorgehensweise dagegen einig seien. Biden habe betont, dass Iran niemals Zugriff auf Atomwaffen haben dürfe, und dafür sei er dem US-Präsidenten dankbar, sagte Bennett. Nachdem das für Donnerstagabend geplante erste Treffen zwischen Biden und Bennett zweimal verschoben worden war, fand es schließlich am Freitag im Weißen Haus statt und dauerte 25 Minuten. Am Donnerstagabend kam es zu einer Protestkundgebung in Washington. Demonstranten skandierten Parolen gegen den Besuch Bennetts in Washington und protestierten dagegen, dass der US-Präsident ein Apartheid-Regime aktiv unterstützt. Die Protestierenden waren der Ansicht, dass der Besuch des israelischen Ministerpräsidenten in Washington nicht der Herstellung des Friedens dient, sondern der Expansion Israels auf Kosten Palästinas und seiner Bevölkerung. Die Demonstranten forderten einen Boykott gegen das zionistische Regime sowie die Beendigung der ethnischen Säuberung in Palästina durch dieses Besatzerregime. Israelische Siedler zerstören Autos von Palästinensern im Westjordanland. Extremistische israelische Siedler haben in der besetzten Stadt Al-Khalil im Westjordanland palästinensische Fahrzeuge zerstört, was im Zuge ihrer Vandalismus- und Gewaltakte gegen Palästinenser und ihr Eigentum erfolgt. Das palästinensische Informationszentrum berichtete am Sonntag unter Berufung auf lokale Quellen, dass israelische Siedler letzte Nacht das Viertel Jaber in der Nähe der Ibrahimi-Moschee gestürmt, die auf den Straßen geparkten Autos angegriffen und fast alle beschädigt haben. Ein lokaler Antisiedlungsaktivist sagte der offiziellen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa, dass die randalierenden Siedler Steine auf die Fahrzeuge schleuderten und ihre Windschutzscheiben zertrümmerten. Die Gewalttaten und der Vandalismus, bekannt als Preisschildangriffe von israelischen Siedlern gegen Palästinenser und ihr Eigentum, haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Verschiedene Angriffe auf palästinensisches Eigentum, darunter Brandstiftung und Graffiti, sind in den besetzten Gebieten, insbesondere im Westjordanland, an der Tagesordnung. Die israelischen Behörden verfolgen jedoch selten die Angriffe israelischer Siedler auf Palästinenser und ihr Eigentum, und die überwiegende Mehrheit der Akten wird geschlossen, weil die Polizei vorsätzlich keine ordnungsgemäßen Ermittlungen durchführt. Al-Khalil, Heimat von rund 160.000 Palästinensern und etwa 800 israelischen Siedlern, ist seit langem ein Brennpunkt der Gewalt in den besetzten palästinensischen Gebieten. Die Stadt wird von israelischen Truppen schwer bewacht. Die Vereinten Nationen haben bereits vor einem Anstieg der israelischen Siedlergewalt gegen Palästinenser gewarnt, vor allem in den Gebieten von Al-Khalil, Al-Quds, Nablus und Ramallah. Mehr als 600.000 Israelis leben in über 230 Siedlungen, die seit der israelischen Besetzung der Westbank und des Ostens von Al-Quds im Jahr 1967 gebaut wurden. Der UN-Sicherheitsrat hatte die Siedlungsbauaktivitäten Israels in den besetzten Gebieten in mehreren Resolutionen verurteilt. 9 Mitglieder afghanischer Familie, darunter 6 Kinder, bei präventivem US-Angriff auf Kabul getötet. Eine erste Zahl der Todesopfer geht aus einem sogenannten Präventivangriff der US-Drohnen in der Nähe des internationalen Flughafens Kabul hervor, der zeigte, dass bei dem Angriff 9 Mitglieder einer afghanischen Familie, darunter 6 Kinder, getötet wurden. Ein Bruder von einem der Getöteten gab die Zahl einem lokalen Journalisten, der für CNN arbeitet, bekannt, berichtete das Netzwerk am Sonntag. Das US-Zentralkommando behauptete, der Drohnenangriff hätte angeblich einen potenziellen Angreifer der Takfiri-Terrorgruppe IS zum Ziel genommen. Einen Tag zuvor hatten die Vereinigten Staaten ein Ziel in der westafghanischen Provinz Nangarhar angegriffen und ebenfalls behauptet, sie hätten ein IS-Ziel getroffen. Um solche Angriffe zu rechtfertigen, beruft sich Washington auf einen Bombenanschlag in der Nähe des Flughafens durch Terroristen, bei dem Berichten zufolge 13 amerikanische Soldaten und mindestens 175 weitere Menschen getötet wurden. US-Präsident Joe Biden hat geschworen, dass ein solcher Angriff nicht der letzte des amerikanischen Militärs sein wird, obwohl er nach rund 2 Jahrzehnten Besatzung einen vollständigen Rückzug aus dem zentralasiatischen Land zugesagt hat. Unsere Kommandeure haben mir mitgeteilt, dass ein Angriff in den nächsten 24 bis 36 Stunden sehr wahrscheinlich ist. Ich habe sie angewiesen, alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um dem Schutz von Streitkräften Priorität einzuräumen, sagte er in einer Erklärung. Die militante Taliban-Gruppe, die seit Anfang August die Kontrolle über Afghanistan übernommen hat, hatte solche Angriffe jedoch als Verletzung der Souveränität des Landes bezeichnet. In Bezug auf den jüngsten Drohnenangriff sagte Bilal Karimi, ein Taliban-Sprecher gegenüber CNN, es sei nicht richtig, Operationen auf fremdem Boden durchzuführen und dass die USA die Taliban hätten informieren sollen. Die Gruppe hat auch angekündigt, in Kürze die Kontrolle über den Flughafen zu übernehmen, was die Aussicht auf neue Zusammenstöße mit den US-Streitkräften erhöht. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar bei Temperaturen um 29 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 28 Grad, Mashhad 25 Grad, Isfahan 24 Grad, Shiraz 27 Grad und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Hunderte Tote und Verletzte, davon 33 US-Soldaten oder US-Personal, ist die traurige Bilanz des großen Anschlags am Kabuler Flughafen vom Samstag. Bei der zweiten großen Explosion in Flughafennähe haben US-Spezialisten die größte CIA-Station dort gesprengt, um zu verhindern, dass geheimes Material in die Hände der Taliban fällt. Doch die ganze Lage in Afghanistan bleibt chaotisch, hauptsächlich weil Washington in gewohnter Weise einseitig ein sehr gefährliches Programm umsetzt. In unserem Interview mit dem Bundesvorsitzenden der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, sprechen wir über dieses Terror- und Chaosmanagement. Heute hören Sie den zweiten Teil des Interviews. Das vollständige Gespräch können Sie sich wie gewohnt auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hörstel, offenbar sind die US-Verbündete überhaupt nicht konsultiert. Wie lässt sich das erklären?
Das lässt sich einfach nur mit der gewachsenen Geschichte erklären, dass ja, wie soll man sagen, die Europäische Union auch eine Washingtoner Erfindung ist, um das neue Kolonialreich in Europa besser zu verwalten, und dass die NATO ja nicht ein, wie soll man sagen, Diskussionskreis ist, sondern da geht es schon nach dem schönen Motto befehlen, hacken, knallen, abtreten und machen, ja. Also hier gibt es nicht viel Mitbestimmung oder sowas. Natürlich versucht man, das politisch alles ein bisschen zu bemänteln und dies und das. Aber ich zitiere einen alten pakistanischen Freund des früheren pakistanischen Präsidenten Musharraf, mit dem ich zusammen war, der die westliche Demokratie als Zeremonie gekennzeichnet hat einmal. Also dass die NATO-Zusammenarbeit ist Zeremonie. Es geht darum, dass die USA das meiste zahlen, die meisten Soldaten und Streitkräfte, Luftwaffe und so weiter, das ganze teure Zeug auf den Tisch stellen und die anderen können ihre Hilfstruppen beisteuern und dann befiehlt Washington. So sieht es eigentlich aus. Frankreich hat das ja lange Jahre nicht mitgemacht, bis zum Präsidenten Sarkozy. Der hat dann als CIA-Agent eine Konstruktion, dass man seine Truppen aus dem NATO-Kommando rausnimmt, die Frankreich ja Jahrzehnte durchgehalten hat, umgedreht und nun müssen also auch die französischen Truppen gehorchen. So sieht das aus. Und das hat sich so eingebürgert. Und wenn die Amerikaner eben Mist machen, wie in Afghanistan, dann läuft der ganze Laden an die Wand. Und ich hatte ja die freundliche Chance, dieses alles 2009 nachzuprüfen, als ich eben damals mit den ganzen Militärattachés der NATO bei einem weihnachtlichen Teetrinken in der italienischen Botschaft war, auf Einladung des italienischen Militärattachés. Sehr, sehr nettes Treffen und habe festgestellt, die waren ja sowas von, wie soll man sagen, desillusioniert, erkaltet, hatten sich längst dran gewöhnt, nur noch ihren Job zu machen, weil sie wussten, das geht hier alles, Entschuldigung, in die Hose, das geht schief. Das wussten sie alle. Und das haben sie jahrelang mitgemacht und mitgetragen und keiner hat drüber geredet. Und wissen Sie, wenn der große Finanzcrash kommt, der überfällig ist, oder sonst irgendwelche Katastrophen, die sich abzeichnen am Horizont und teilweise auch schon deutlich näher gerückt sind als der Horizont, auch dann wird man feststellen, dass alle das wussten, dass keiner von den Oberen beunruhigt ist, während die Völker umeinander laufen und sich an den Kopf fassen, wie sowas sein kann.
Herr Hussel, aber sicherlich liegt eine Teilschuld auch bei Afghanen selbst, bei der Regierung, bei der Bevölkerung, denn sie waren nicht da, das machen sich auch zum Vorwurf die Afghanen, wenn das Land sie brauchte. Und sie waren auch nicht bereit, das zu tun, was nötig gewesen wäre. Was halten Sie davon? Teilen Sie das?
Absolut. Natürlich ist das ganz klar, dass man ja die Afghanen nur nicht reinwaschen kann von aller Verantwortung, zumal ja Tausende von Afghanen über ihren ständigen Diebstählen zu Multimillionären geworden sind, mit Großinvestitionen überall auf der Welt. Also das geht natürlich gar nicht. Und nachdem ich mich ja nun im Lande bewegt habe und kenne sozusagen die sehr angenehme, schonungslose Offenheit der Afghanen mit ihrer eigenen Situation. Die haben ja Karzai schon 2004 und 2005 als Bürgermeister von Kabul bezeichnet. Und eine unrühmliche Ashraf Rani, der galt als Hausmeister des Präsidentenpalastes und sowas. So haben die über die Leute geredet. Das heißt, der kleine Mann auf der Straße wusste, was da für ein Misthaufen in Kabul ist und was für ein Missmanagement in der Regierung und dass alle sich bloß bereichern. Und da ging es ganz ernsthaft einfach darum, gehörst du zu denen, die reicher werden oder gehörst du zu den Dummen, denen man es aus der Tasche zieht oder das Geld vorenthält, das da sein muss. Die Soldaten wurden schlecht ernährt, die hatten gar keine Munition, die sind auch nicht feige. Die afghanische Armee ist viel besser sozusagen als ihr Ruf. Aber man muss eben runtergucken, was passiert denn beim einfachen Soldaten? Und der einfache Soldat merkt, ich kriege nichts zu essen und ich habe auch keine genügende Munition. Dass ich mich da hinstelle und riskiere mein Leben und sie sind ja zu 65.000 Armeeangehörige sind gestorben, ja, in den Kämpfen und sehr häufig eben unter diesem krassen Missmanagement ihrer diebischen Vorgesetzten. Das ist schon eine harte Nummer. Also, dass das so ohne Meuterei ging, ich weiß nicht, ob ich das so als Soldat einfach mitgemacht hätte, dass ich weiß, der Bataillonskommandeur oder was auch immer ist ein Dieb und deswegen kann ich mich hier nicht verteidigen und sterbe für gar nichts. Da kann ich mir auch vorstellen, dass ich mal meine Waffe umdrehe und blase dem ein Loch in den Kopf für das, was da passiert ist, denn da wird mein Leben riskiert als einfacher afghanischer Soldat für tatsächlich nur die Tasche und das Wohlergehen dieser Leute, wenn sie dann sich vom Acker gemacht haben und haben das Weite gesucht und haben sich dahin begeben, wo ihr Geld ist. Das sind so traurige Dinge und so eklatante Dinge, aber dass man eben auch im Westen darauf nicht eingeht und lässt dann afghanische Verbündete damit hängen, buchstäblich, dass man das korrupteste System, das die Geschichte, die ich kenne, kennt, die Geschichtsschreibung sozusagen, eine abenteuerliche, überdimensionale Korruption, die wir eingerichtet haben, das ist eben auch schon die Schuld beider Seiten. Nicht? Das muss man klar sagen.
Liebe Hörerfreunde, weiter geht es in unserem Programm mit einer neuen Folge aus der Reihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir erklären dieses Mal die Verse 10, 11 und 12 der Sure 49, Sure Hujurat. Zunächst heißt es im Vers 10 wie folgt:
Innama al-mu'minun ikhwatun fa'aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Die Gläubigen sind doch Brüder. So stiftet Frieden zwischen euren Brüdern und fürchtet Ungehorsam gegenüber Allah, auf dass ihr Erbarmen finden möget. Es ist ein Vorzug des Islams, dass er zwischen allen Gläubigen eine brüderliche Beziehung herstellt. In der Regel betrachten sich zwei Brüder in einer Familie als gleichgestellt und keiner sucht den anderen zu übertrumpfen. Keiner von ihnen betrachtet sich als den Besseren. Der Islam empfiehlt, dass sich auch alle, die gläubig sind, trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft und Ethnie und Sprache, als gleichgestellt betrachten und keiner sich besser dünkt als die anderen. Der Prophet des Islams hat zu Lebzeiten zwischen seinen Anhängern einen Brüderpakt geschlossen, damit diese Verbundenheit dank der Religion für immer in der Geschichte bestehen bleibt. Er hat an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Gelegenheiten betont: Der Araber ist nicht besser als der Nicht-Araber und der Weiße nicht besser als der Schwarze. Alle sind einander Brüder und Diener Gottes. Immer wenn es zwischen zwei Gläubigen oder zwei Gruppen von Gläubigen zu einem Streit kommt, ist es aufgrund des Prinzips der Brüderlichkeit automatisch eine Pflicht der Gläubigen, zwischen ihnen Frieden und Versöhnung zu stiften und Gerechtigkeit unter ihnen herzustellen. Dies lehrt uns: Erstens, keiner hat das Recht, sich selber für besser zu halten als die anderen, denn alle Gläubigen sind gleichgestellt. Dies ist anders als bei der Eltern-Kind-Beziehung, bei der die Eltern über den Kindern zu stehen kommen. Zweitens, genauso wie eine Familie darum bemüht ist, zwischen zwei Brüdern, die sich zerstritten haben, Frieden herzustellen, muss sich auch die islamische Gemeinde dafür einsetzen, Streit zwischen Gläubigen beizulegen und Frieden und Versöhnung zwischen ihnen zu stiften. Drittens, Friede und Freundschaft zwischen den gläubigen Menschen sind die Voraussetzung dafür, dass Gott seine Barmherzigkeit herabschickt. Es folgt der Vers 11 der Sure Hujurat.
Ja, ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
O, die ihr glaubt, die einen von euch sollen nicht über die anderen spotten, vielleicht sind eben diese besser als sie. Auch sollen nicht Frauen über andere Frauen spotten, vielleicht sind eben diese besser als sie. Und nörgelt nicht untereinander und gebt einander keine Schimpfnamen. Welch schlimmer Name, der des Frevels, nach der Annahme des Glaubens. Und wer nicht solche Taten bereut, das sind die Ungerechten. Der vorherige Vers unterstrich, dass die Gläubigen untereinander Brüder sind, während der obige Vers anschließend drei Beispiele für verbale Sünden nennt, welche der Brüderlichkeit schaden. Niemand, kein Mann und keine Frau, kein Volksstamm und keine Ethnie ist berechtigt, eine andere Person oder eine andere Gruppe zu verspotten, denn keiner ist besser als die anderen. Daher hat auch keiner das Recht, sich über andere lustig zu machen und sie herabzusetzen. Ebenso ist es nicht erlaubt, Personen oder Gruppen oder Völker mit einem unschönen Namen zu betiteln und sie mit einem hässlichen Beinamen zu rufen. Dies beschwört nur auf beide Seiten Abneigung und Feindschaft herauf. Vor Gott ist ein solches Vorgehen eine Sünde, und wer dieses schlechte Tun nicht bereut und einstellt, den betrachtet Gott als jemanden, der den anderen ein Unrecht antut. Drei Punkte möchten wir dazu anführen. Erstens, der Glaube an Gott ist nicht damit vereinbar, Diener Gottes zu spotten. Zweitens, wenn jemand andere Personen oder Gruppen oder Ethnien verspottet, ist es ein Zeichen dafür, dass er sich für etwas Besseres hält und auf die anderen herabschaut. Aber der Koran verwirft diese Denkweise und sagt, ihr dürft euch nicht als etwas Besseres betrachten als die anderen. Denn vielleicht sind die, die ihr verspottet, besser als ihr es seid. Drittens, die Entlarvung der anderen wegen ihrer Fehler animiert andere dazu, dass sie unsere Fehler aufdecken und weitererzählen. Wenn jemand die anderen in Verruf bringt, so kommt dies also früher oder später auf ihn selber zurück, und er wird von den anderen bemäckelt werden, und die anderen werden ihm Schlechtes nachsagen. Viertens, zu den strategischen Zielen des Islams gehört es, das soziale Milieu von hässlichen Verhaltensweisen zu befreien und Konflikte in der Gesellschaft zu verhüten. Wir erklären nun auch noch den Vers 12 der Sure 49 Hujurat. Darin spricht Gott.
Ja, ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
O, die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. Gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde. Und sucht nicht andere auszukundschaften und führt nicht üble Nachrede übereinander. Möchte denn einer von euch gern das Fleisch seines Bruders, wenn er tot sei, essen? Es wäre euch doch zuwider. Fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist sehr gnädig bei der Annahme von Reue und barmherzig. Hier werden noch drei weitere Sünden genannt, die die brüderlichen Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft stören. Der Koran empfiehlt den Gläubigen, einander zu vertrauen, aber leider hegen einige von ihnen Misstrauen zu anderen. Aufgrund von irgendwelchen reinen Vermutungen und ohne einen berechtigten Grund forschen sie über das Leben anderer nach und hegen haltlosen Verdacht gegen sie. Mit übler Nachrede ist gemeint, dass jemand in Abwesenheit einer Person anderen etwas über sie verrät, ohne dass es dieser Person recht wäre, dass es jemand erfährt. Der Koran vergleicht denjenigen, der anderen auf diese Weise etwas nachsagt, mit jemandem, der das Fleisch eines Toten verspeist. Wer hinter dem Rücken anderer schlecht redet, der schadet dessen Ruf, und weil der Betroffene nicht dabei ist und sich nicht verteidigen kann, ist er nicht in der Lage, seinen geschädigten Ruf wiederherzustellen. Wir sehen, erstens, in der islamischen Gesellschaft sollen grundsätzlich alle einander positiv betrachten und vertrauen. Zweitens, Misstrauen führt dazu, das Leben der anderen auszukundschaften und letztendlich ihre Fehler weiter zu erzählen und aufzudecken. Drittens, eine Methode, um andere von hässlichem Tun abzuhalten, besteht darin, ihre menschlichen Gefühle anzusprechen. Zum Beispiel wird in diesem Vers jemand, über den in seiner Abwesenheit Nachteiliges gesagt wird, als ein Bruder bezeichnet, der die Welt verlassen hat und sich nicht wehren kann. Viertens. Die Religion Gottes kennt keine Sackgassen. Durch wahre Reue und Umkehr können die Sünden des Menschen wieder gut gemacht werden, so gewaltig sie auch gewesen sein mögen. Denn Gott ist voller Gnade gegenüber dem wahren Reumütigen. Er ist barmherzig.
Verehrte Damen und Herren, wir schließen unser heutiges Programm ab mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel Anhaltende Grenzspannungen zwischen der Republik Aserbaidschan und Armenien.
Trotz der Unterzeichnung des Bergkarabach-Friedensabkommens nach fast drei Jahrzehnten der Spannungen und Konflikte haben die Republik Aserbaidschan und Armenien weiterhin Schwierigkeiten, die Bestimmungen des 10-Punkte-Abkommens einzuhalten. Am 9. November 2020 unterzeichneten der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev, der Premierminister Armeniens Nikol Paschinyan und der Präsident Russlands Wladimir Putin ein Waffenstillstandsabkommen im Bergkarabach-Krieg. Es beendete die Feindseligkeiten in der Region Bergkarabach ab 10. November 2020, 0 Uhr Moskauer Zeit. Der Präsident der international nicht anerkannten Republik Arsach, Arayik Harutyunyan, stimmte ebenfalls der Einstellung der Feindseligkeiten zu. Doch das von Anfang an mangelhafte 10-Punkte-Abkommen stieß auf Probleme. Tatsächlich hat die Verletzung der Waffenstillstandsregeln durch die Konfliktparteien Anlass für aktuelle Probleme gegeben. Die Eskalation dieser Probleme hat beide Seiten dazu geführt, dass sie sich gegenseitig beschuldigen und jetzt auch die russischen Friedenstruppen beschuldigen, eine der Konfliktparteien zu unterstützen. Es ist klar, dass die Fortsetzung dieser Vorwürfe das Friedensabkommen von Bergkarabach vor ernsthaftere Probleme stellen könnte. In diesem Zusammenhang sollte gesagt werden, dass die Rolle einiger ausländischer Länder bei der Zuspitzung der Spannungen zwischen Baku und Erevan nicht wirkungslos war. Mit anderen Worten gelang es, trotz der Unterzeichnung des Bergkarabach-Friedensabkommens, einigen ausländischen Regierungen, die ihre Interessen im Südkaukasus gefährdet sahen, die Konfliktparteien erneut gegeneinander auszuspielen. In der vergangenen Woche haben einige Mitglieder der Regierung von Ilham Aliyev und Medien, die bestimmten Strömungen in Baku nahestehen, ihre Bemühungen verstärkt, neue Feindseligkeiten zwischen Baku und Erevan zu provozieren, indem sie den russischen Friedenstruppen in Bergkarabach vorwerfen, ihrer Mission nicht gerecht zu werden. In der aktuellen Situation, in der die Republik Aserbaidschan gegenüber Armenien militärisch die Oberhand zu haben scheint, versuchen sie mit Vorwürfen wie Gleichgültigkeit des russischen Militärs gegenüber der Wiederbesetzung der Region Bergkarabach durch das armenische Militär, sich mit der Besetzung von Teilen Armeniens als Vergeltung für die Besetzung Bergkarabachs zu rächen. Es ist offensichtlich, dass diese Militäraktion der Republik Aserbaidschan das Misstrauen der Regierungen und Nationen der Region gegenüber der Regierung von Baku erhöhen könnte. Insbesondere während der von Russland vermittelten Umsetzung eines Teils der Bestimmungen des Bergkarabach-Friedensabkommens missachtet wird, besetzten die Truppen der Republik Aserbaidschan Teile des armenischen Territoriums, unter dem Vorwand, das Friedensabkommen garantieren zu wollen. Nach dieser Militäraktion erklärte jedoch der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, dass Erevan und die Region Sanksur Teil des historischen Territoriums des Landes seien und äußerte die Absicht, Teile des armenischen Territoriums zu besetzen. Jedenfalls im Zusammenhang mit Bakus Vorwürfen gegen Moskau forderte das Verteidigungsministerium der Republik Aserbaidschan die russischen Friedenstruppen in Bergkarabach auf, die Stationierung armenischer Truppen in der Region zu verhindern. Dazu gab das Verteidigungsministerium der Republik Aserbaidschan eine Erklärung ab. Entgegen dem von Moskau vermittelten Abkommen zwischen den Führern von Baku und Erevan im November 2020 über die Verwirklichung des Friedens in Bergkarabach wurden die armenischen Streitkräfte kürzlich in Muhtar, Susa und den östlichen Regionen Lachin und Kalbaya stationiert.
obwohl die Vorwürfe des Verteidigungsministeriums der Republik Aserbaidschan gegen die russischen Friedenstruppen sehr ernst genommen werden, schwiegen die Moskauer Regierungsvertreter bisher. Nach der Veröffentlichung der Erklärung des Verteidigungsministeriums der Republik Aserbaidschan haben auch die Medien in Baku auf verschiedene Art und Weise versucht, den temporären Charakter der russischen Militärpräsenz an der Grenze zu Armenien zu betonen. Dementsprechend lobten die Baku-Medien, die hauptsächlich unter der Aufsicht des Präsidentenamtes geführt werden und sich an den türkischen Sicherheits- und Geheimdienstinstitutionen orientieren, in ihren Artikeln immer wieder die Türkei und stellen dieses Land als Vorbild für die Regierung von Ilham Aliyev vor. Die Medien in Baku betonten, wenn die russischen Interimsfriedenstruppen in Bergkarabach und im Lachin-Korridor die Bewegung der armenischen Streitkräfte von Armenien nach Bergkarabach nicht verhindern, kann die Armee der Republik Aserbaidschan Militäroperationen in den Lachin- und Bergkarabach-Korridoren starten. Es versteht sich von selbst, dass diese hegemoniale Haltung der Medien in Baku gegenüber Russland, der Republik Aserbaidschan, Probleme bereiten wird. Die Armee der Republik Aserbaidschan ist der russischen Armee nicht nur nicht gewachsen, sondern auch die Türkei kann diesbezüglich nichts tun. Tatsächlich wird die Türkei, die von den Medien in Baku und Ankara aufgebauscht wird, den russischen Streitkräften nicht entgegentreten können. Nach der Veröffentlichung verzerrter und ungenauer Artikel bewerteten die Medien in Baku auch die jüngste Erklärung des Verteidigungsministeriums der Republik Aserbaidschan gegen den Durchgang armenischer Truppen durch den Lachin-Korridor und deren Stationierung in Teilen Bergkarabachs als Warnung an russische Friedenstruppen und betonten, im Falle einer anhaltenden Verletzung der Bestimmungen des Moskauer Abkommens vom November 2020, das den Abzug der armenischen Streitkräfte aus Bergkarabach betont, wird die Armee der Republik Aserbaidschan eine Antiterroroperation zur Vertreibung der armenischen Streitkräfte starten. Es liegt auf der Hand, dass die Veröffentlichung solcher provokativer Artikel in den Baku-Medien mit Unterstützung der türkischen Sicherheitsdienste Probleme in erster Linie der Regierung und dem muslimischen Volk der Republik Aserbaidschan bereiten wird. Wenn es jedoch einen Gewinn geben sollte, würde die türkische Regierung diesen zuerst ausnutzen. In diesem Zusammenhang betrachteten manche aserbaidschanische Intellektuelle, die die Gefahren der Umsetzung der Empfehlungen von Ausländern an die Regierung von Ilham Aliyev verstanden haben, die Verbreitung des türkischen Chauvinismus gegen die Interessen der Regierung und der muslimischen Nation der Republik Aserbaidschan. Zum Beispiel kritisierte Sardosht Alizadeh, ein bekannter und prominenter Analyst der Republik Aserbaidschan, kürzlich in einem Interview mit der Webseite Bizim Media, die Propaganda des falschen Phänomens des türkischen Chauvinismus in der Republik Aserbaidschan und sagte, Pro-Türken halten den ungebildeten und am wenigsten alphabetisierten Teil der Gesellschaft grundsätzlich für nationalistisch, arrogant und mächtig. Der prominente aserbaidschanische Politiker stellte auch klar, unter den osmanischen Sultanen gab es solche, die dem osmanischen Staat nicht nur keinen Stolz brachten, sondern im Gegenteil einer großen Nation eine Schande verursachten. Es hat solche Menschen in der Geschichte der Republik Aserbaidschan gegeben, die uns erniedrigt haben. Es gibt solche Intellektuellen, für die wir uns schämen. Sie schreiben über Schmeichelei, Heuchelei und illusorische Themen, aber es gibt auch einfache Menschen, auf die man stolz sein kann. Diese Leute sind nicht wohlhabend, doch aber kultiviert. Man muss alles im Verhältnis sehen. In diesem Zusammenhang sollte gesagt werden, dass die aserbaidschanischen Medien, Verantwortliche in Baku, insbesondere das Verteidigungs- und Außenministerium der Republik Aserbaidschan, kürzlich Artikel und Berichte, offizielle Positionen und Erklärungen, insbesondere zur Verletzung des Waffenstillstands und zu anderen mit dem Karabach-Streit und Grenzfragen zusammenhängende Fragen veröffentlicht haben, in denen sie immer wieder die vorübergehende Präsenz der russischen Friedenstruppen in Karabach unterstrichen und erinnerten, dass die Republik Aserbaidschan den armenischen Separatisten von Bergkarabach keinen Rechtsstatus außerhalb der Staatsbürgerschaft der Republik Aserbaidschan gewähren wird und dass im Grunde eine Region namens Bergkarabach im Ausland nicht mehr existiert und die Verwendung eines solchen Namens falsch ist. Im Anschluss an diesen Prozess zitierte auch die Webseite Modern Az und Adalat Verdiyov einen aserbaidschanischen Militärexperten und schrieb: Wenn solche Sabotage nicht gestoppt wird und die russischen Friedenstruppen das Abkommen vom November ignorieren, kann die Republik Aserbaidschan den Latschin-Korridor schließen und Antiterroroperationen in den von den russischen Friedenstruppen kontrollierten Gebieten durchführen. Die Zeitung Yeni Masavat, die seit einigen Jahren für die Positionen der Regierung von Ilham Aliyev wirbt, bezeichnete die Erklärung des Verteidigungsministeriums der Republik Aserbaidschan als eine Quasi-Kriegserklärung. Es besteht kein Zweifel, dass solche Positionen und Provokationen der aserbaidschanischen Medien nicht nur die Probleme der Regierung Ilham Aliyevs bei der Umsetzung des Friedensabkommens nicht verringern, sondern auch Grundlage für Krieg und Konflikte liefern. Vor allem die Konfliktparteien haben in den letzten Tagen weiterhin von der Kriegslage und dem Konflikt mit der Gegenseite gesprochen. Nach Bekanntgabe der Positionen der Verantwortungsträger des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums, darunter des Verteidigungsministers Zakir Hasanov, zur Kampfbereitschaft der Streitkräfte der Republik Aserbaidschan und der Möglichkeit eines Krieges, hat auch der armenische Verteidigungsminister die militärische Option gegen die Republik Aserbaidschan im Falle des Fortbestehens der Grenzstreitigkeiten für möglich gehalten. Der armenische Verteidigungsminister Ashak Karapetyan erklärte kürzlich in einer Rede: Armenien wird Spannungen an der Grenze zur Republik Aserbaidschan vermeiden, sich aber gleichzeitig das Recht vorbehalten, Probleme mit Gewalt zu lösen. Als allgemeines Fazit ist zu sagen: Der Prozess der gegenseitigen Bedrohungen wird die durch die Differenzen zwischen Baku und Erevan verursachten Probleme verschärfen. Die Bedrohung der russischen Friedenstruppen und Verantwortungsträger durch aserbaidschanische Verantwortliche und die Baku-Medien könnte die Umsetzung der Bergkarabach-Friedensvereinbarungen schwächen und den Weg für eine Wiederaufnahme der Feindseligkeiten ebnen.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen.